Ein Jahr ist es jetzt fast her, dass ich zuletzt bei Schäfer Matthias Rackwitz in Kleinköris war. Seitdem hat sich viel verändert. Der Wolf ist jetzt im Jagdrecht. Was auf dem Papier nach Lösung klingt, wirft in der Praxis neue Fragen auf. Für diese Folge bin ich wieder zu Matthias gefahren. Raus auf die Weide, mitten ins Wolfsgebiet. Zu jemandem, der seit über 30 Jahren mit seinen Tieren dort lebt und arbeitet und genau beobachtet, was sich gerade verschiebt. Wie sicher werden seine Herden künftig noch sein? Und wie können wir die Jäger und ihre Verbände in ihre Schranken weisen? Genau darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Los geht's!
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Hey Matthias, schön dich zu sehen.
Doch.
Fast ein Jahr, nachdem wir das erste Mal hier waren. Ich war ja Anfang Mai mal letztes Jahr bei dir und dann Ende Mai nochmal für die Podcast-Folge. Und in diesem Jahr haben wir uns noch ein paar Mal gesehen, okay?
Heimlich.
Heimlich, privat getroffen. Also wir waren zusammen auf einer Veranstaltung von der AfD, aber darüber müssen wir jetzt heute gar nicht reden oder wenn, dann später. Und ich durfte Ostern, deine Osterlämmer begrüßen, zusammen mit meiner Familie, das war toll.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder hier auf einer deiner Weiden in Kleinköris. Wir laufen jetzt hier gerade auf einem Feldweg, rechts und links von uns sind Schafkoppeln.
Dazwischen sind 3 Meter Platz.
Genau. So, und die Hunde sind hier auch in sicherer Position und haben uns im Auge. Die schlafen zwar jetzt, aber sie sind auf der Hut, ne? Die haben alles im Blick.
Ein Augenschlitz immer offen.
Ja. Jetzt hat sich in diesem letzten Jahr, seit wir uns das erste Mal hier getroffen haben, eine Menge getan. Auch und gerade für Schäferinnen und Schäfer. Der Wolf ist jetzt im Jagdrecht und jetzt sagen viele Leute, jetzt ist nichts mehr so wie vorher und es wird sich ganz, ganz viel ändern. Wenn du jetzt zurückblickst auf das abgelaufene Jahr, auf das letzte Jahr, was hat sich so für dich, für euch geändert?
Schafhaltungsmäßig hat sich gar nichts geändert, weil alles immer gleich ist. Ganz und gar friedlich. Wölfe sind da, Wölfe kommen gucken, Wölfe gehen wieder. Lohnt sich nicht, gehen wir woanders hin. Aber natürlich, politisch hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Auch für die Wölfe, auch für den sozialen Frieden im Land letzten Endes. Und die Wölfe sollen jetzt die neuen Opfer sein. Es wird niemanden retten, aber man muss damit rechnen, dass die jetzt grundlos Wölfe erschießen.
Glaubst du, das wird wirklich so schlimm, wie wir befürchten?
Das kommt darauf an, wie wir reagieren. Also wenn wir als Öffentlichkeit natürlich nicht auf diese Angriffe der Hobbyjäger reagieren, dann glauben die schon weitgehend freie Hand zu haben. Aber ich glaube, es gibt genügend Menschen im Land, die das nicht teilen, diese Ambitionen. Also man muss ja sagen, dass es statistisch kann man das wirklich rundheraus als völlig grundloses Töten bezeichnen.
Richtig.
Also es ist eine grundlose Lust am Töten. Es bringt niemandem was. Es bringt nicht nur nichts, sondern es schadet ganz aktiv. Ja, also solange die Verhältnisse so sind wie jetzt hier bei uns, ich meine, jetzt ist es, außer dass es viel zu trocken ist, ist natürlich hier im Wolfsgebiet der absolute Frieden.
Ja.
Weil die Wölfe uns einfach in Ruhe lassen.
Ja.
Und wenn angefangen wird, hier grundlos rumzuballern und irgendwelche Wölfe abzuschießen und die Wölfe jagen wollen, können ja nicht unterscheiden zwischen dem, was sie da schießen.
Richtig.
Die schießen auf alles, was sich bewegt. Davon muss man ausgehen, weil sie sowieso nichts anderes treffen. Und das wird hier, ich rechne damit, dass das große Unruhe bei uns bringen wird.
Das fürchte ich auch, denn ihr seid ja die letzten, ich sag mal 30 Jahre, aber 20 davon mit Wölfen ja gut klargekommen.
Mhm.
Und um das mal ganz klar zu sagen, wir stehen jetzt hier in Kleinköris, bis zum Horizont eigentlich Weideflächen, hinten ein kleines Waldstück. Und hier, wo wir stehen, sind um uns herum bis zu 5 Wolfsterritorien. Jetzt in diesem Moment, wo wir hier stehen, sind wir umrandet von 5 Wolfsterritorien.
Man kann ja gar nicht sagen umrandet, wir sind halt mittendrin. Ja, es gibt so Überlappungen und es gibt Grenzbereiche und so weiter. Also hier sind immer täglich, nachts Wölfe.
Dann müsste das ja hier eigentlich ein Hotspot sein.
Ja, ist es aber nicht, weil die Wölfe natürlich merken, dass das sich so hier nicht lohnt. Das ist zu riskant. Das Problem ist halt, bei geschützten Tieren können die Wölfe nichts ausrichten, ne?
Ganz kurz, ich habe natürlich recherchiert, weil ich wollte genau wissen, wie sieht es hier mit dem Rissgeschehen aus. Ne? Theoretisch hier, ne, nach allem, was man so hört in den Medien und was so propagiert wird, müsste es hier ja drunter und drüber gehen. 5 Wolfsterritorien, viele Schafe, viele Weidetierhaltende. Es gibt hier in dieser Region keine offiziellen Rissmeldungen in diesem Jahr. Und ich habe auch keine Hinweise darauf gefunden, dass es im letzten Jahr welche gegeben hat. Das würde jetzt bedeuten, 1,5 Jahre ohne Risse. Es gab in der Ecke Barut, das ist ja nicht weit von hier, da gab es die Sache mit den Kälbern. Da haben wir letztes Jahr ja drüber berichtet im Podcast. Das ist immer ein ganz anderes Thema. Dazu haben wir in Folge 54 berichtet, am Beispiel Barut, so wird der Wolf zum Sündenbock. Das war am 9. Mai 25. Da sind die Kälber halt unter der, da war eine Litze gezogen und die neugeborenen Kälber sind da quasi unter den Litzen durch, direkt den Wölfen ins Maul. Ne? So, das zählt also nicht. Und das war auch letztes Jahr, ich meine, da wären die letzten Risse auch im April letzten Jahres.
Das wird ja auch nicht anerkannt als geschützt.
Nö, ja, also das ist der Hütestandard und das ist eben halt noch nicht mal Grundschutz. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es kein Schutz vor großen Beutegreifern. Nee. Also es ist hier, passiert nichts. Warum passiert nichts?
Es passiert nichts. Also bei uns denken wir, dass es an den Hunden liegt tatsächlich, weil der Zaun stellt halt eine sichere, erkennbare Grenze dar. Mhm. Gar nicht so physisch, weil er ist 90 Zentimeter hoch, wie der Mindeststandard sein muss. Und hat irgendwie 2.500 Volt als Mindeststandard, also oder mehr, das ist egal, aber die muss es mindestens haben. Und das kann jetzt weder Hund noch Wolf abschrecken. Aber der Hund weiß, wo sein Ende ist und der Wolf weiß nicht, was dahinter ihn erwartet. Und bisher reicht das hier absolut aus. Und offensichtlich finden die Wölfe hier ihre natürliche Futtergrundlage viel schneller erreichbar, als sich hier mit irgendwelchen gefährlichen, beschützten Weidetieren rumzuärgern.
Wie oft siehst du hier Wölfe oder findest Spuren von Wölfen, wenn du morgens zu deinen Schafen und Ziegen gehst?
Ich selbst habe hier bei uns noch nie einen lebenden Wolf gesehen.
Aber hast du Wildkameras hier hängen?
Und nein, und man sieht sie auch nicht.
Aber die Wölfe,
sind,
aber,
da, da.
Aber, wenn,
da.
Aber wenn deine Hunde sprechen könnten, die würden dann wahrscheinlich Geschichten erzählen.
Ja, man merkt es ja immer schon morgens. Also man weiß nicht, an welchem Wildtier es dann lag, ob es der Wolf oder die Wildschweine waren. Wenn die Hunde an manchen Tagen völlig Knülle sind und schlafen den Tag über, dann heißt es eigentlich, dass sie nachts mächtig arbeiten mussten und viel Theater machen muss. Man hört sie nachts ja auch bellen. Mhm. Also das ist ja so. Was du kriegst, bist ja als Mensch mit deinen ungeeigneten Augen unterlegen. Also du siehst ja nachts einfach nichts. Warum? Und bei größeren Weiden erst recht nicht. Ja. Also wir wissen, dass es hier überall Wölfe gibt. Und wir wissen, dass hier nichts passiert.
Eigentlich ist das ja für die ganzen Wolfspopulisten, die Wolfsgegner, die Politiker und auch die Jagdverbände, ist das ja eigentlich der Super-GAU, was hier passiert.
Ja, weil sie ihre Theorien nicht beweisen können.
Ja. Und es wird ja auch überhaupt gar nicht bekannt gemacht. Ich meine, ich könnte wetten, dass draußen im Land kaum einer weiß, also Brandenburg, wissen wir ja gut, hat die zweithöchste Wolfsdichte in Deutschland, aber dass eigentlich kaum jemand im Land weiß, dass Brandenburg auch die geringsten Risse hat. Oder jetzt sagen wir mal so, die Risse, die in den letzten Jahren sich ja fast halbiert haben.
Ja, also da sind verschiedene Dynamiken drin, die man nicht richtig überblicken kann. Also angeblich melden verzweifelte Tierhalter viele Risse ja schon gar nicht mehr. Ich glaube das nicht. Es gibt natürlich immer so ein Parallel-Erzählgeschehen, wo sie dann sagen, ganz schlimm.
Ja, ja.
So, aber meistens sind es einfach Lügenmärchen, die verbreitet werden. Hundeübergriffe und ausgebrochene Tiere und sonst was. Also das gibt tausend Gründe, woran Weidetiere sterben. Und wir wissen es ja aus der Zeit, bevor Wölfe überhaupt da waren, dass also zum Beispiel bei den Rinderhaltern zigtausende Rinder jährlich einfach nach der Geburt verschwunden sind, gestorben sind. Ja.
Aha.
Und so, ich weiß nicht, die Zahlen, ob das jetzt Brandenburg oder Deutschland, weil das ist egal. Jedenfalls Unmengen von Rindern, also Kälber einfach tot so und ohne Wolf.
Weil sowas passiert.
Genau. Und jetzt ist der Wolf halt da, er ist erkennbar da und jetzt wird immer ein neuer Schuldiger gesucht. Ne?
Also ich kann mir vorstellen, so, um auf dieses Narrativ nochmal zurückzukommen, das haben sie mir nämlich jetzt auch um die Ohren gehauen, neulich in so einem Instagram-Beitrag, wo ich da kommentiert habe, da hieß es dann, ja, ist ja klar, Brandenburg, dass das runtergeht, die melden die nicht mehr. Also ich gebe zu und ich lasse zu, dass es womöglich eine kleine statistische Unschärfe gibt, weil es vielleicht wirklich den einen oder anderen gibt, der sagt, komm, die drei Schafe, die melde ich jetzt nicht, da ist mir zu viel Bürokratie auch dran und so weiter. Aber das ist ja nicht, wir reden ja hier von richtig signifikanten Rückgängen der Risszahlen und das ist da ist deutlich ein Trend zu erkennen, ob wir das jetzt wollen oder nicht oder ob die das wollen oder nicht, oder?
Ja, ich glaube es ja wie gesagt auch nicht. Also man muss es einfach vermuten, dass es ungeschützte Herden sind.
Ja.
So, und da kommen wir dann natürlich wahrscheinlich noch bei der nächsten Frage irgendwann mal darauf, dass man mal erklärt, wie denn diese Tiere eigentlich zu schützen sind und wenn man das unterlässt, welche Verantwortung man da selbst übernimmt. Für eine richtig geschützte Herde, also wenn der Zaun eben den Mindeststandards entspricht und sonstiger Herdenschutz einfach gewährleistet ist, wie er gesetzlich gefordert ist, wäre es geradezu fahrlässig und dumm, Risse nicht zu melden.
Ja. Ja?
Dann kommt ein Rissgutachter und guckt sich das an und sagt, ja, wir Pech gehabt, kriegst Geld.
Ja.
So. Und wenn die das nicht machen, bedeutet das eigentlich immer, also ich sag mal statistisch immer, dass die Viecher nicht geschützt waren.
Ja. Ja? Ja.
So, und das, warum auch immer, weil die keinen Bock hatten, weil kein Strom auf dem Zaun war, ist ja egal. Es gibt immer einen Grund, aber dann halten die eben die Klappe und dann erzählen sie natürlich trotzdem in ihren Kreisen irgendwelche völligen Parallelerzählungen, dass es ja so viele Wölfe gibt und so viele Übergriffe. Aber was nützt denn das, wenn die Öffentlichkeit davon nicht erfährt, weil es einfach vermutlich zwei Wahrheiten gibt.
Richtig. Ja. Und Weidetierhaltende sind ja, das muss man ja auch immer wieder ganz deutlich sagen, verpflichtet, ihre Tiere zu schützen. Ansonsten kann man auch mit einer Strafanzeige rechnen, vor allen Dingen, wenn man schon Risse hatte und wenn in diesem Gebiet bekanntermaßen Wölfe sind, dann sind Weidetierhaltende verpflichtet, ihre Tiere vor großen Beutegreifern zu schützen. Ne? Und der Staat hält ja nun alles bereit, um das zu fördern. Ich gebe zu, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass es mitunter mit großer Bürokratie und großen Hürden und manchmal auch mit Schikane verbunden ist. Aber trotzdem muss man seine Tiere schützen.
Genau. Und das ist, also es ist ja nicht, man spielt schon fast runter, wenn man es als Fahrlässigkeit bezeichnet. Also wenn du weißt, dass hier wirklich große Raubtiere sind, die auch an Weidetiere gehen, wenn man ihnen die Gelegenheit bietet, ist es schon mehr als Fahrlässigkeit, es ist schon fast Vorsatz.
Ja, es ist genau. Und man kann da zum Beispiel auch eine Strafanzeige wegen Rohheit machen. Ne? Da hat ja das OVG Lüneburg auch mal ganz klar darüber entschieden, dass es diese Verpflichtung gibt. Und wenn das ein Schäfer oder ein Weidetierhalter nicht macht, dann kann man da sogar von Rohheit sprechen und kann das auch dementsprechend zur Anzeige bringen. Das nur mal so am Rande. Ne? Das haben wir noch gar nicht genug irgendwie laut besprochen, dass es da ja auch diese Verpflichtung gibt.
Naja, die Öffentlichkeit, die an so einem halbwegs natürlichen Naturausstattungspotenzial interessiert ist, wird sich da in Zukunft auch drastischer wehren gegen die schwarzen Schafe und da den Nutztierhalter. Das muss man einfach sagen.
Glaubst du, dass das so sein wird?
Ja,
das wird. Und die Nutztierhalter unter sich, ist das auch so, dass die auch mal gucken, was macht der andere und da auch mal den vielleicht ins Gebet nehmen oder in die Verantwortung nehmen?
Ja, man kann das ja freundlich versuchen, aber es gibt ja schnell solche durchaus irgendwie, wie soll man sagen, Mobbing-Mechanismen, dass eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus oder Nestbeschmutzer und so weiter. Aber da sollte man keine Angst haben. Also die Leute, die ihre Tiere nicht ordentlich schützen, die gefährden uns alle letzten Endes.
Richtig, weil...
Die gefährden auch den Wolf und kann sein, dass ihnen das nicht bewusst ist, kann sein, dass sie das wissentlich in Kauf nehmen. Es wird keinen Wolfsabschuss geben, der tatsächlich alle Wölfe erreicht. Das ist einfach so. Es war ja noch nie so, auch wenn das immer wieder so gemacht wurde. Auch wenn sie versuchen werden, die regionale Wiederausrottung hier zu erreichen. Sie werden es nicht schaffen. Und letztendlich gilt die alte Regel, was wir seit Jahren ja eigentlich auch sagen, bis zum letzten lebenden Wolf muss der Schutz gewährleistet werden, als wären hier 100 Wölfe. Ja. Das ist.
Hast du Furcht, dass das nicht passiert? Also, dass der Herdenschutz jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen gerät?
Ja, sie können es ja politisch nicht dulden. Also, wenn die Bauernlobby ist ja, oder die Agrarlobby ist ja relativ stark. Und was sollen sie denn machen? Also, entweder sie müssen sich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Entweder wollen sie den Wolf opfern politisch, das wollen sie ja nach eigenem Bekunden angeblich nicht. Und oder sie müssen eben weiter für Schutzmaßnahmen sorgen und so zur Beruhigung der Gesamtsituation beitragen, indem einfach der Beweis erbracht wird, es geht einfach die Koexistenz. Ja.
Wie hat sich denn das Klima im Kollegenkreis geändert? Gibt es da jetzt mehr Misstrauen oder gibt es da mehr Schulterschluss, dass man auch sagt, man hält zusammen? Wie hat sich das so geändert in den letzten 12 Monaten?
Naja, wir haben mit dem Schafzuchtverband und so nichts zu tun. Wir sind da auch nicht Mitglied, weil die einfach durch diese Mitgliedschaft im Bauernverband, der Schafzuchtverband ist als Gliederung oder der Bauernverband ist reaktionär, das muss man einfach sagen. Ja. Und mit denen möchten wir eigentlich nichts zu tun haben. Was heißt eigentlich, wir möchten mit denen nichts zu tun haben? Insofern ist mit den schafhaltenden Kollegen ist es ja flächendeckend so, in den Gebieten, wo wirklich Wölfe schon lange sind, dass die sehr entspannt sind. Ja. Aber das Problem ist, beginnt immer dann, wenn zwei oder drei von ihnen gemeinsam auftreten, dann beginnt plötzlich so eine Gruppendynamik, dass das doch alles viel gefährlicher ist, als wenn man einzeln und sehr vernünftig mit ihnen redet. Also jeder Schäfer weiß, dass man Schafe gut und dauerhaft und sehr zuverlässig gegen Wölfe schützen kann. Im Moment gilt das so, ob sich das irgendwann mal anders entwickelt, sei dahingestellt. Aber der Punkt ist ja lange nicht erreicht.
Ja.
Dann gibt es einige problematische, also die Hobbypferdehalter sind zum Beispiel immer anhaltend ein Problem. weil die denken, für sie gelten überhaupt keine Regeln. Und Pferde sind etwas ganz Besonderes, die so wie Porzellan, was ich irgendwo ans Gleis stelle und nicht kaputt gehen lassen will. Aber da wird man auch gucken müssen. Also wir kennen ja die tragische Geschichte von Ursula von der Leyen,
Pony. Mhm.
Die ihr Pony zur Fütterung rausgestellt hat. So. Und so ist das eben. Und Rinderhalter sind halt, also der Landwirtschaft geht es generell irgendwie schwierig, sage ich mal. Allerdings muss man sagen, nach wie vor die höchst alimentierte Lobby oder Berufsgruppe innerhalb der EU. Ja, also ja. Niemand bekommt mehr Geld als sie. Also sie sind überhaupt nicht wirtschaftlich selbstständig agierend.
Weil das die Gesellschaft ja. Aber auch nicht hingekriegt hat irgendwie.
Ja gut, warum auch immer. Gemeinsame Agrarmarktpolitik, wird man gucken. Also, aber da sind eben bestimmte Verpflichtungen dran geknüpft und die ist zum Beispiel, dass die natürliche Umwelt eben erhalten bleibt und irgendwie auch, also Blühstreifen sind ja inzwischen auch so ein gewisser Standard. Ja. Ne? So, das hielt man vor 10 Jahren auch noch für baren Unsinn von irgendwelchen Ökospinnern und heute ist das so einfach als Greenwashing vereinbart, sagen wir mal.
Kriegst du mit, was momentan so läuft? Also ich habe das Gefühl, dass momentan die Weidetierhaltenden, also die Lobbyverbände wieder alles geben. Wir haben jetzt in Hessen da zum paar Risse gegeben auf komplett, also wirklich komplett ungeschützte Tiere. Aber diese Nachrichten über diese toten Schafe und die damit verbundenen Gefühle, auch der Schäfer, Lieblingsschaf, Handaufzucht, kennen wir ja, hat einen Namen und so, die gehen durch ganz Deutschland und sind geneigt, auch mittlerweile die letzten Zweifler so ein bisschen auf die Seite der Gegner zu drücken, weil die sagen, oh, es wird so viel, es wird immer schlimmer und es kann doch so nicht weitergehen.
Man wird nicht umhinkommen, sich mit diesen einzelnen Schafmachern wirklich auch persönlich auseinanderzusetzen.
Wie stellst du dir das vor?
Na, indem man sie...
Oh, guck mal, hier haben wir eine Begegnung.
Indem man sie,
hier ist jetzt ein kleiner, unangeleiter Hund. Jetzt erlebe ich deine Hunde mal. Hallo. So habe ich ja deine Hunde noch nie erlebt.
Das ist jetzt auch so ein bisschen wie Spießrutenlauf.
Was sind das, Touristen oder was?
Na ja, denkt man schon, ja.
Aber die werden jetzt eskortiert, ne? Die werden jetzt höflich nach draußen begleitet.
Alles wie nach Bilderbuch, also wie nach Lehrbuch, ne?
Ja, und der Hund macht das aber gut. Guck mal, der läuft jetzt in der Mitte zwischen den beiden. Also es ist so ein kleiner, so groß wie, keine Ahnung, 25 cm, so eine kleine rumänische Straßenmischung. Der macht das echt cool. Und der läuft jetzt zwischen Mama und Papa in der Mitte, weil dem ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht.
Und die Leute verhalten sich instinktiv auch richtig. Ja. Sie reagieren nicht auf die Hunde, sprechen die nicht an, versuchen nicht mit denen rumzumeckern. Und die Hunde sind jetzt natürlich ein bisschen getriggert durch unsere Anwesenheit hier. Sie wollen jetzt auch zeigen, dass sie gute Hunde sind. Ja. Und dass sie auch ihr Futter heute Abend verdient haben.
So, und jetzt eigentlich ist ja dieser kleine Hund keine Gefahr, ne?
Nee, gar nicht.
Aber guck mal, der Kleine geht da jetzt ran.
Der wird halt als Hund wahrgenommen.
Der geht jetzt da ran und markiert da. Der hat da jetzt wirklich hinmarkiert, der Kleine.
Ja, klar.
Oh Mann, das ist doch eine Majestätsbeleidigung. So,
jetzt rennt der eine
noch wo läuft der jetzt hin?
Ja, der kommt da vorne noch mal an die Straße in der Erwartungshaltung, dass er dem noch mal begegnet.
So schlau ist der, strategisch.
Ob er schlau ist, weiß ich nicht. Er wird ihm da nicht begegnen, vermutlich. Wenn die Leute schlau sind, gehen sie geradeaus weiter. Und der andere bleibt schon auf halber Strecke.
Aber die arbeiten als Team, die Hunde?
Na, hier nun, weil sie hier zusammen sind. Also das ist aber auch eine spezielle Situation, dass hier zwei Weiden, die separat sind, aneinander grenzen, so in der Art. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Leute hier nicht so gegen uns aufbringen.
Ich weiß.
Also wenn sie hier durchkommen.
Wie ist denn das Verständnis bei den Menschen für Herdenschutz?
Bei den meisten schon gut. Also wir haben manchmal so kleine Ausfälle, wo wirklich auch Geistjahraussetzer bei Hundefreunden sind, die meinen, sie müssten die Hunde füttern und wir kriegen es nicht. Also nur mit sehr harten Worten dann irgendwann kuriert und dass sie den Hunden Leckerchen geben und dann geben sie den Hunden irgendwelche Leckerchen. Wenn wir nicht da sind, dann sitzt der Hund vor der erwarteten Stelle der Fütterung. Und die Leute sagen, der sitzt den ganzen Tag da und wartet.
Auf den?
Ja, auf das Leckerchen eben.
Das ist nicht dein Ernst?
Ja.
Und was sind das für Leckerchen?
Ja, irgendwelche Hundeleckerchen.
Wenigstens das.
Wenigstens das, aber auch das ist nicht gewünscht.
Nein, natürlich nicht.
Weil das dann durch den Hund ablenkt. Guck mal, jetzt trottet der Hund hier zurück. Ja. Da erledigt die Sache erstmal so. Der andere
wartet noch. Der andere steht da noch.
Ach, die laufen wirklich da lang.
Das gibt's ja.
Aber guck mal, er ist alleine schon nicht mehr so aktiv.
Ja,
siehst du?
Ja, ja.
Also lohnt sich nicht mehr, hier die Show zu veranstalten.
Das gibt's ja gar nicht. Ja. Er steht aber trotzdem, hat den Kleinen
da. Ja, er hätte sich jetzt gefreut, wenn er in Mitte kommen wäre. Aber er kann ja nicht.
Ja, das ist lustig.
Er steht ja vor dem 90 cm Zaun.
Aber er begleitet ihn noch weiter. Gucke. Ist ja spannend, das mal zu
aber
sehen.
Aber nur Show.
Aber wie ist das jetzt mit den Menschen? Haben die Angst vor deinen Hunden?
Die meisten Menschen haben keine Angst.
Beschweren die sich?
Nein. Also wir gehen ja auch regelmäßig mit Kindern über den Zaun zu den Hunden rein, sagen, ja, wie die sich verhalten sollen und so weiter. Also wir haben auch kein Interesse daran, die Hunde besonders scharf auf Menschen zu machen, weil wir immer im Kontaktbereich zu Menschen sind. Das hat dann nochmal einen Abschlussbeller geleistet und jetzt kommt er her. So. Und immer in Kontakt zu Menschen sind. Und wir wollen ja keineswegs, dass die Menschen jetzt irgendwie wütend auf die Hunde sind. Ja. Also es gibt natürlich immer Leute, die irgendwie dann Hundehasser werden, aus irgendwelchen Gründen, weil sie damit irgendwas anderes kompensieren. Aber eigentlich ist es kein Anlass. Und wenn die Hunde tatsächlich mal durch Sturm oder so oder Wildschaden außerhalb des Zaunes sind, sind die ja immer lahmfromm und verschmust. Ja, also wir nutzen ja im Prinzip bei dieser ganzen Herdenschutznummer immer eigentlich das Territorialverhalten der Hunde.
Ja, ja.
Also keineswegs die Freundschaft zu Schafen und so, das sind alles Legenden. Wenn du genug Schaf hast, kann sich auch mal eine Freundschaft herausbilden, aber das ist statistisch eher selten. Ja. Das ist, der Hund weiß, wo seine Grenze ist. Er akzeptiert auch, dass die Grenze sich regelmäßig verändert, weil wir auf eine neue Weide ziehen.
Und die haben Freude daran, ne? Dieses, deren Lebensinhalt.
Ja, das ist halt ihre Action. So, mehr passiert den Tag über nicht. Außer, also dann nachts, wenn Viehzeug kommt, dann sind sie natürlich schon mit dabei.
Hier sind ja auch Wohnhäuser. Hier ist eine Siedlung da hinten. Wie gehen die denn damit um, dass hier Hunde sind?
Naja, manchmal ist es so, also hier die Leute kennen uns eigentlich alle, gibt es keine Beschwerden. Manchmal gibt es so Gebiete, wo wir einmal im Jahr sind. Aber wir sind ja nie im Ort. Wir sind immer an den Peripherien, so wie das hier auch ist. Und wenn dann wirklich Wildschweine sind und die Hunde anhaltend bellen, gibt es schon mal auch ein paar Worte. Und wir versuchen das auch immer so klein wie möglich zu halten, irgendwie zu reagieren. Aber letztendlich muss man sagen, wir können die Schafe nicht halten. Wir können Landschaftspflege nicht betreiben, wenn wir nicht die Hunde haben.
Okay, soweit, also das sagst du schon. Ohne Hunde geht das nicht mehr.
Ohne Hunde geht es nicht.
In diesem Wolfsgebiet.
Nee. Ja, vor allen Dingen auch nicht so mit unserer Beweglichkeit. Also wenn du jetzt wirklich eine stationäre Weide irgendwas, gibt es ja auch noch ein paar Leute, die irgendwelche Gebiete, die ihnen wirklich gehören, in der Nähe von irgendwelchen Stellen hüten. Und die sind in der Lage, dann eben höhere, sicherere Zäune zu sammeln. Aber wir sind ja hochmobil.
Ja.
Wir ziehen ja ständig um. Und wir haben halt diese Netzzäune mit Strom drauf und mehr ist nicht. Ja, und das muss halt funktionieren.
Ja, ja.
Und da wünschen wir uns von den Leuten auch immer ein bisschen Verständnis, dass wir mal kommen und dann mal 3 Wochen da sind und dann sind wir auch wieder weg. Ja. Mhm. Und das ist ja auch wirklich so. Es ist so ein psychologischer Klassiker eigentlich. Die Hunde, die im Ort bellen von ihren Nachbarn, die sie kennen, da wissen sie, dagegen können sie eh nichts machen.
Ja.
Das lassen sie.
Ja.
Aber wenn Fremde kommen mit fremden Hunden,
die auch noch arbeiten,
dann wird schon mal das Ordnungsamt.
Wo man auch sagen muss, dieses Bellen macht ja Sinn.
Genau.
Und bei den Nachbarshunden, ich meine, ich gebe schon zu, mich nervt Hundebellen in der Nachbarschaft auch.
Ja.
Aber ich hätte maximales Verständnis dafür, wenn ich am Rande einer Schafkoppel wohnen würde, wenn da Hunde bellen.
Ja,
weil ich ja immer wüsste, die bellen ja nicht ohne Grund.
Genau. Und letztendlich, man muss ja sagen, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Wölfe irgendwie gefährlich sind oder lästig, auch für meine Hühner im Dorf oder so, bieten wir hier im Prinzip auch einen passiven Schutz für alle mit an.
Ja, ja?
Also weil wir hier sind, haut der Wolf auch wieder ab. Ja? Das ist, weil der Hund hier ist.
Und schützt auch vor Füchsen und so?
Ja klar, die mögen alles nicht. Also wir hatten mal ein bisschen Probleme mit Keulgraben dieses Jahr, das habe ich schon mal erzählt.
Ja, das hast du erzählt, aber noch nicht im Podcast.
Aber das haben wir dann tatsächlich die Hunde nicht begeistern können, gegen die Keulgraben vorzugehen. Es gibt aber auch Hunde, die Keulgraben vertreiben.
Was ist da passiert mit den Keulgraben?
Ja, die sind bei der Geburt an eine richtig neugeborene Lämmer gegangen und haben auch ein paar tot gemacht. Und das konnten wir am Ende dann nur, sie haben sich da auch schnell spezialisiert darauf, also auch Keulgraben sind ja sehr intelligent und lernfähig. Und tatsächlich ging das dann nur zu kurieren, aber es klappte eben wunderbar, dass ich 2 komplette Tage auf der Weide mit dem Klappstuhl verbracht habe und die Raben verscheucht habe. So, dass die Raben,
Tag und Nacht?
Nee, nur am Tage, die fliegen ja nur mit Tageslicht.
Ach so.
Und die Raben haben natürlich irgendwann betriebswirtschaftlich mal hin und her gerechnet, das Fliegen kostet Energie und ohne Ergebnis suchen wir woanders.
Und dann sind die abgezogen.
Und wenn du es aber zulässt, dass es sich so entwickelt, dann kommen halt viele in kurzer Zeit, ja, weil die sich ja auch absprechen.
Gibt es Herdenschutzhunde, die auch Raben verscheuchen?
Ja, 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 ja. Also es gab ja früher auch so diesen Schlag von Hühnerhunden und so weiter, die auch Greifvögel verjagt haben und ja, so weiter, einfach ja, die beweglich sind. Aber so sind unsere nicht. Also sie nehmen das nicht wahr so richtig. Also man ja, kann die aber auch dazu bringen, dass sie gegen Vögel vorgehen, wenn das zum Problem wird.
Ist zum Glück eine kurze Zeit im Jahr, wo die
ja, haben, es ist nur der Geburtsmoment, weil da eben auch ein bisschen Blut und ja, ein bisschen
wenn die angezogen, Glibber haben mit verbunden ist.
Genau, dann sind die da, dann sind die kurz, eigentlich ja nur eine halbe Stunde unbeweglich oder schwer beweglich und dann sind sie ja auch mobil und können ein bisschen in der Gruppe untertauchen. Aber dieser kurze Moment, und wenn die Raben das merken und sich wirklich sagen, das behalten wir mal im Auge, dann wird es halt kritisch.
Die Schäferei steht vor vielen Problemen. Das haben wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen. Ja. Welche Rolle spielen Haushunde, Familienhunde hier bei euch?
Na, mit uns ist es kein Problem. Es gibt aber Regionen, wo tatsächlich auch Hunde rumwildern und regelmäßig Streunerhunde unterwegs sind. Also es kommt immer darauf an, wie der Hund so drauf ist. Ne? Wenn so ein Hund einen ausgeprägten Jagdtrieb hat, dann jagt er eben auch Schafe, weil es einem einfach Spaß macht.
Aber es ja, gehört zur Wahrheit dazu, dass auch Haushunde eine Gefahr sind.
Regelmäßig, ja, regelmäßig. Also es gibt regelmäßig tote Schafe auch durch Hundeübergriffe. Ja. Ist so eine Grauzone, weil das keiner mitkriegt, das will auch keiner besprechen. Das passt politisch natürlich auch überhaupt nicht ins Bild. Ja? Also da, wo Hunde eben streunen, kann sowas passieren. Und ja, du merkst es ja hier schon, wenn du hier durchgehst mit einem Hund, der dieses Blut hat, so, dann fängt der an zu fiepen und zu pfeifen und der Sabber läuft ihm aus ja, der Schnauze. Und dann ja, merkst du schon, nur Leine, sonst kriegst du den nicht mehr gebändigt. Und das hat ja auch nichts mit Intelligenz, das ist reiner Instinkt.
Ja, ja? Instinkt, also, natürlich.
Der Hund ist nicht mehr steuerbar. Das ist ja eben auch bei der Auswahl von Herdenschutzhunden. So. Manchmal hast du ja auch Herdenschutzhunde so von der Jugend her, die haben so irgendwas noch drin, ja, so, was so ein bisschen auf Jagd geht und so. Die kannst du eigentlich komplett aus.
Das heißt, die gehen auf eigene Schafe?
Die gehen auch auf eigene Schafe. Ja,
gibt es. Das merkt man dann immer erst, wenn es zu spät ist, wenn sie dran waren.
Merkst du, kommt drauf an, du siehst es dem Hund ja irgendwann an und also die Hunde sind ja völlig passiv, ja, die haben überhaupt keinen Jagdtrieb mehr. Und letztendlich ist das ja auch immer Auslesearbeit und Auswahlarbeit. Und die Hunde, die nicht passen, weil sie eben jagen, weil sie eben so ein Abenteuer begehen wollen, die sind eben ungeeignet für Herdenschutz und so.
Gibt es auch Hunde, die nachts, wenn kein Mensch da ist, die sich dann auf Wanderschaft begeben, die dann einfach mal eine große Runde ums Dorf ziehen?
Von Herdenschutzhunden?
Ja.
Ja, in Deutschland hoffentlich nicht, aber.
Aber es passiert doch, oder?
Ja, sowas kennt man aus Rumänien oder den Karpaten, dass die. Dann gibt es ja dann sogar so lustige Geschichten, dass die von der eigenen Herde weggehen, weil sie wissen, da dürfen sie nicht und gehen zur Nachbarherde und wildern da.
An den Schafen?
Ja, aber wer weiß. Ich habe es nicht überprüft.
Solche Geschichten werden erzählt.
Aber immer bei den anderen Schafen. Der eigene Hund ist gut zu den eigenen Schafen, aber die fremden Schafe.
Gut möglich. Ich meine, wir werden es nie erfahren, ob es stimmt, weil wir nicht dabei sind.
Aber ist eine unterhaltsame Geschichte.
Ja, sehr unterhaltsame Geschichte. So, dann gibt es noch andere Herausforderungen. Schäfer haben natürlich auch, wenn ich das jetzt hier sehe, heute ist der 30. April. Das kann man ja nicht mehr Rasen nennen, ne? Oder Gras nennen. Die Trockenheit ist der Klimawandel. Wie macht er euch zu schaffen?
Naja, es ist halt, dieses Jahr war es schon auch hart, weil es ein relativ langer, kalter Winter war. Also jetzt schon für die letzten Jahre im Vergleich war das kalt. Wenig Niederschlag den ganzen Winter über, obwohl es ja durchaus mal ab und zu Schnee gab. Und wir haben jetzt eine wirklich intensive Frühjahrstrockenheit, wie auch schon in den letzten Jahren das leider oft war. Und es ist keineswegs besser. Du merkst ja auch, das ist noch kalt. Also wenn es gerade in der Zeit jetzt so ist, wie hier, also hier ist ja noch Gras, weil wir hier gerade drauf sind, aber hier ist das im Prinzip schon recht kurz, dass junges Grün noch nicht wächst. Also Gras wächst irgendwie so ab 7 Grad dauerhafter Bodentemperatur, darunter eben nicht.
Musst du dann zufüttern bei den Schafen?
Wir haben hier noch bis vor kurzem zugefüttert, ja. Also hier, die haben wir noch im Heuballen da liegen.
Ja, ja.
Und hier im Moment geht es hier, aber wenn das jetzt hier auch knapp wird, entweder umziehen nochmal oder eben heufüttern.
Was gibt es noch für Herausforderungen für euch?
Eigentlich nicht. Also wir freuen uns immer einfach über Verständnis, dass wir eben auch mal da sind, dass wir uns auch manchmal an bestimmte Regeln nicht halten, weil wir ja natürlich, wir sind Landwirtschaft, ja, und wir müssen halt natürlich mit natürlichen Prozessen auch umgehen und können uns nicht so nach Lehrbuch verhalten, ja. Da freuen wir uns immer, wenn Leute auch Verständnis zeigen, dass wir eben auch bestimmte Probleme haben, wo man ein Tier ausbüchst und mal unterwegs ist und dann kriegen wir ja auch schöne Anrufe und Meldungen, wo ist was zu finden und so.
Bei euch geht es ja nicht um die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten wie Fleisch, Wolle und so weiter und Milch, sondern ihr macht ja Landschaftspflege. Oh. Warum ist Landschaftspflege so wichtig?
Naja, also das Hauptargument ist die Artenvielfalt. Ne? Also wir haben, wenn wir hier nur Waldflächen hätten, würde die Artenvielfalt extrem abnehmen. Ja? Es würde natürlich, Wald ist ein CO2-Speicher und alles, Wiesen sind auch CO2-Speicher, aber ein bisschen komplizierter. Aber vor allen Dingen sind wir, wenn wir hier weg sind, wir halten große Landschaftsräume, besonders in solchen Saumbereichen, wie es hier ist. Also da ist der Wald, hier ist eben davor gelagert ein sogenannter Saumbereich drin. Die halten wir dauerhaft von Gehölzbewuchs frei. Und es würde in 5 Jahren wäre diese Wiese einfach zugewachsen.
Und das ist aber gewollt, dass es eine Wiese bleibt?
Das ist gewollt, dass es eine Wiese bleibt. Und das ist ja auch, also da ist natürlich auch so ein bisschen kultureller Aspekt dabei, neben der wirklich biologischen Artenvielfalt. Die Leute freuen sich auch, wenn sie nicht immer nur durch hohe Bäume laufen, sondern auch mal Offenlandflächen sehen, wo eben einfach mal andere Sachen einfach sind. Was ist das? Das ist ja auch das, was Landschaft ausmacht.
Richtig.
Ne? Also wenn du immer nur vor so einer Stammwand aus Kiefern stehst, 25 Meter hoch, dann siehst du nirgends Landschaft.
Richtig. Ja. Und Artenvielfalt, ich glaube, es gibt nichts, was wir wichtiger brauchen im Moment. Ne?
Und wir müssen zumindest dafür sorgen, dass es nicht verschwindet, dass es nicht weniger wird. Ja.
Steht da hinten ein Zelt?
Das haben Kinder aufgebaut.
Ich wollte gerade.
Haben wir einfach mit eingezäunt.
Ach, das habt ihr mit, ach so. Das
also haben Kinder haben sich da so eine Bude gebaut und wir haben das mit eingezäunt, weil wir es nicht abbauen wollten.
Aber dann können die jetzt momentan gar nicht spielen, ne?
Das ist dann Schicksal.
Aber gehen die da trotzdem rauf?
Nee, das weiß ich nicht, ich habe noch keinen gesehen.
Okay, das ist ein Kinderzelt.
Die müssen sich mit dem Hund einigen. Aber der Hund wird sie nicht fressen.
Inwieweit spielen Menschen eine Rolle für euch als Herausforderung? Also Menschen, die hier vorbeikommen, also Menschen, das haben wir schon gehört, die Hunde füttern, aber eben halt auch Menschen, halt auch die Tiere klauen.
Tiere klauen null, gar nicht, gibt's nicht. Und Menschen, die Hunde füttern, sind auch die absolute Ausnahme.
Okay.
Also die meisten Menschen sind sehr vernünftig. Und also wenn Lämmer, wenn du Lämmer hast, dann hast du natürlich sowieso alle Sympathien der Welt. Ne? Dann sind die Leute. Und wir nehmen uns ja auch Zeit, mit den Menschen zu sprechen und zu erklären, was wir hier tun und warum wir das tun und so weiter. So wie ich es jetzt dir auch gesagt habe. So, solche Gespräche führen wir ein paar Mal die Woche letzten Endes und gehen auch mit Kindern dann rein, dass sie so einen Bezug dazu bekommen und so. Und also Menschen sind hier vor Ort eigentlich null Problem, muss man sagen. Probleme sind dann halt wirklich Menschen, die nicht vor Ort sind und meinen politisch uns was Gutes tun zu wollen. Indem sie unsere Schafe meinen schützen zu wollen.
Über die Waffe?
Über die Waffe.
Also das, was die Jäger ja wollen, Herdenschutz über die Waffe. Leider müssen wir damit leben, dass der Wolf jetzt im Bundesjagdgesetz aufgenommen wurde, dass er jetzt eine jagbare Art ist. Jetzt kann jedes Bundesland entscheiden, inwieweit das jetzt übertragen werden soll auf Landesrecht. In Brandenburg wird es so sein, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird, aber der Wolf soll jetzt hier nicht frei bejagt werden, sondern der soll über einen Managementplan, immer wenn es so Probleme gibt, sollen da einzelne Wölfe werden.
So wie es ja bisher auch schon ist.
Genau, also, wie es bisher auch schon war und das wundert mich so ein bisschen, aber der Fokus liegt hier und darauf bestehen sie ja immer so im Narrativ, dass sie sagen, der liegt in einem rechtssicheren Umgang mit problematischen Beständen und wiederholten Weideschäden und nicht auf einer pauschalen Jagd auf Wölfe. Jetzt ist natürlich die Frage, das sind ja so Gummiparagraphen irgendwie, wie viel Spielraum bleibt da bei der Definition von Schadwolf? Schadwolf aus unserer Sicht ist sicherlich ein anderer als ein Schadwolf, den Herr Damann-Tanke vor Augen hat. Ne?
Also man muss es so sagen, so rein statistisch gibt es keine Schadwölfe. Ja, also es gibt nur schlampigen Herdenschutz. Klassiker jetzt hier dieses Hamburger Einkaufszentrum, ja, wo der Wolf einfach durch die Stadt wollte und sich dann da verfitzt hat und nicht mehr rauskam und sich dann komisch benommen hat. Aber das ist ja so, wie gesagt, das sind Fälle, die sind so selten, dass dann das gesamte Land über diese Fälle spricht.
Ja.
Und daraus kannst du nichts ableiten, aber auch gar nichts.
Nein, das wird ja jetzt so. Das wird verbucht als Attacke, als Wolfsattacke.
Genau, so. Und das ist natürlich kriminell von den Leuten, die diese Hetze begehen. Das ist, muss man wirklich als kriminell bezeichnen.
Machen die Medien.
Genau. Und da sind Medien eben ganz vorne weg, weil ohne die Medien würde es ja nicht funktionieren. Ja. Die Verbreitungsrate von solchen Nachrichten wäre ja viel kleiner.
Es gäbe ja noch Social Media.
Ist nicht, funktioniert nicht.
Ja.
Sie brauchen immer noch die Urkunde der Seriosität von irgendwelchen vermeintlichen Medien.
Ja.
Also vermeintliche Seriosität, dass es durch irgendeine Zeitung gelaufen ist. Und wir erleben ja, also ich schreibe ja auch regelmäßig Programmbeschwerden und solche Sachen an öffentlich-rechtliche und private Sender und Medien. Wenn sie einfach wirklich journalistisch unter aller Kanone Dinge berichten, die also fahrlässig nicht schon kriminell sind.
Ja,
also in der Art und Weise. Also man fragt sich immer so als Leute, jemand, der die Szene selbst beobachtet und guckt, was passiert, sind die wirklich eigennutzgesteuert oder sind die einfach nur blöd?
Oder wollen Sie einfach nur
Klicks,
Aufmerksamkeit?
Klickzahlen, genau.
Weil die stehen ja unter großem wirtschaftlichen Druck.
Ja, aber so wird es doch auch nichts. Weil Sie, wenn Sie in populistische Reaktionen wie solche Aufschrei, Strohfeuer erzeugen, sind Sie die Ersten, die es hinwegfegen wird. Ja? Sie werden merken, dass Sie völlig ersetzbar sind von welchen, die noch schärfer, noch bösartiger, noch auf Volksmeinung, Volkszorn schielende Medien sind. Ja? Und dann werden Sie nicht mehr gebraucht.
Aber,
Sie haben immer mit dazu beigetragen, dass das so wird.
Dass es immer schlimmer wird vor allen Dingen.
Genau.
Im Fall Hamburg kommt noch hinzu, dass die Behörden da allerdings auch mitspielen. Denn es gibt einen ganz klar dokumentierten Hergang der Geschichte, was da wirklich passiert ist. Mhm. Wir reden jetzt noch über das Thema Biss oder Nicht-Biss. Attacke oder nicht Attacke. Und das halten die unter Verschluss. Mhm. Und ich habe jetzt mehrfach versucht, auf allen Wegen, die mir als Journalistin zur Verfügung stehen, über die Bukea, über die Polizei, über die Senatskanzlei rauszufinden oder sie zu bitten, den tatsächlichen Hergang zu veröffentlichen. Mhm. Weil die Medien, die werden jetzt immer so weiter berichten, im Übrigen ist dieser Schaden auch gar nicht wieder gut zu machen, aber die weigern sich, das zu veröffentlichen. Wir wissen mittlerweile, leider haben wir da noch keine schriftliche Bestätigung drüber, dass es eben halt keine Attacke war.
Nee, war schon nicht.
Ne, dass es eben halt ein letztendlich, man sagt im menschlichen Handgemenge, ein Tumult war, weil der Wolf wollte raus, die Frau meinte es gut, sie sind kollidiert, der Wolf ist wohl über die rübergesprungen, hat sie mit den Krallen verletzt oder wie auch immer, zu Boden gegangen selbst, ist sie?
Selbst wenn es ein Biss war, weil der Wolf mal kurz geschnappt hat oder so, weil sie mit ihrem Gesicht zu dicht an seinen Kopf kam oder irgendwas.
Es war keine Attacke.
Es ist keine Attacke, keine Bissattacke im Sinne, wie die Leute sich das vorstellen.
In diesem Fall wissen wir allerdings, dass in der Wunde der Frau Wolfsspeichel gefunden wurde. Mhm. Man geht jetzt davon aus, dass irgendwie womöglich der Wolf sie mit seinen Zähnen gestreift hat. Also auf jeden Fall, da wo Zähne sind, ist auch die Möglichkeit, dass damit irgendwie Schaden entsteht. Aber das Problem, was ich eben halt hier sehe in Hamburg, ist, die Zeugen, die lamentieren jetzt hin und her, ja, ich erinnere mich nicht mehr richtig, das ist das, was uns kommuniziert wurde. Glaubst du, dass dieser Fall jetzt tatsächlich noch die Schieflage in der Wolfsdiskussion noch verstärkt?
Es wird einen nächsten Fall geben. Es wird irgendeinen nächsten Fall geben, wo sie wieder versuchen werden zu beweisen, dass Wölfe gefährlich für Menschen sind. Und wir wissen und wir können geduldig dagegen anreden und ich weiß nicht, wie viel zigtausend Hunde, Übergriffe müssen wir ja dann sagen, Bissattacken, Kratzattacken, was auch immer, auf Menschen jährlich passieren.
Ernsthaft?
So, also man müsste ja sofort die private Hundehaltung einstellen, wenn das so wäre. Und diese Wolfsprobleme, die gehen wirklich gegen Null. Mhm. Ja, es lohnt sich überhaupt nicht, darüber zu sprechen. Das ist so anekdotisch, das hat keinen Sinn. Mhm. Es sind nur bösartigen Hetzern, die letzten Endes immer daran interessiert sind, dass eine gesamtkatastrophale Lageerscheinung für das ganze Land, also alles ist in Unruhe, alles stürzt zusammen, nichts stimmt mehr.
Und die Wölfe sind schuld
oder die Ausländer sind schuld oder was auch immer. Mhm.
Ja. Jetzt mit Blick nochmal auf das, was jetzt in Brandenburg passiert, mit dem Wolf im Jagdrecht. Ja. Womöglich wird es mehr Wölfe geben, die abgeschossen werden. Womöglich werden, wie in der Vergangenheit ja oft, die falschen Wölfe abgeschossen. Jetzt sagen ja Experten, in dem Moment, wo zum Beispiel wichtige Tiere aus einem Rudel verschwinden, das
Katastrophe.
War dann, also das heißt, hast du wirklich Angst davor, was auf euch zukommt? Weil jetzt lebt ihr seit wie lange, 20 Jahren hier mit Wölfen in Ruhe?
Ja.
Glaubst du, dass es jetzt unruhiger wird?
Wir haben hier absolut gesicherte, gesetzte Verhältnisse. Ja? Jeder Wolf, der hier ist mit seinen Angehörigen oder Nachfahren und Vorgängern, weiß, was er hier darf und was er nicht darf. Und das ist eigentlich schon, was uns ein alter Schäfer aus Sachsen beigebracht hat, als wir damals anfingen mit Hunden. Ja? Der sagt, die Angst hatte vor den durchreisenden Wölfen oder vor den Wölfen, die nicht mehr unter sozialer Kontrolle stehen. Mhm. So, nicht vor den Wölfen, die da sind. Seine Wölfe. Also entwickelt sich ja bei den Schäfern wirklich so eine Bezeichnung, dass die von ihren Wölfen sprechen, weil das sind die Wölfe, die sie umgeben einfach, wie sie irgendwas anderes umgibt. So, und vor denen braucht man erfahrungsgemäß keine Angst zu haben. Man muss sie natürlich im Auge behalten, klar, wie alles andere auch auf der Welt. Aber man muss ja auch seine Tiere im Auge behalten. Also die sollen ja auch nicht ausbüchsen. Mhm. Und vor den Wölfen keine Angst. Und ich glaube, wenn die hier anfangen rumzuknattern, und man muss ja sagen, wir haben das ja vorhin schon kurz angerissen, die brandenburgische Landesregierung redet irgendwie ja so Larifari von so Management.
Ja, genau.
Und Management ist keine Jagd. Mhm. Für Management brauche ich keine Jäger.
Nein.
Ja? Da brauche ich Leute, die es fachlich beurteilen können. Und bei den meisten Jägern, die heiß sind auf Wolfsabknallerei, muss man sagen, die fachliche Kompetenz muss man in Frage stellen. Ja, und ich würde das gerne überprüfen lassen.
Und wie kann man das überprüfen lassen?
Na, indem man sie testet. Ob sie in der Lage sind, Altersklassen zu unterscheiden, ja, selbst Geschlechter zu unterscheiden. Ja,
das, da gibt es doch das wunderbare Zitat aktuell von dem Kai Hamann, dem Vorsitzenden des Landesjagdverband Brandenburg. Der hat ja gesagt, die Jägerschaft in Brandenburg hat jetzt 10, 15 Jahre Erfahrung mit dem Wolf. Genau. Und natürlich sind wir in der Lage, einen Wolf genau anzusprechen. Ich finde dieses Wort schon so bescheuert.
Also,
wir können sagen, ob Männlein oder Weiblein. Und wir können natürlich auch ansprechen, wie alt das Tier ist, was wir tatsächlich vor uns haben. Mhm. Sprich, der Vorwurf, der ja eben aus der Wolfsschützer-Szene kommt, hat er so gesagt, dass wir einen Wolf nicht ansprechen können, ist grundlegend falsch. Ich behaupte, der Vorwurf ist richtig und berechtigt. Die können das
absolut
nicht.
Die können es überhaupt nicht. Also wir können glauben, dass die, so wie jeder andere Mensch, der irgendwie schon mal Wölfe beobachtet hat, in der Lage ist, ein Jungtier von einem Altwolf oder einem kranken Wolf oder sowas zu unterscheiden. Aber eine Individualansprache, die ja für ein Management unabdingbar wäre, selbst wenn wir darüber grundsätzlich sprechen, welchen Sinn Management überhaupt haben soll. Mhm. Eine Individualansprache ist für Jäger, vergiss es. Ja, es funktioniert nicht. Ja, sie können das nicht unterscheiden. Und am Ende sind die so frustriert, dass die auf alles schießen, was sich bewegt. Und dann richten sie die Katastrophe an. Aber das werden wir auch nicht dulden. Das sage ich, weil diese Leute richten echten Schaden an. Und den Hamann, also wir laden ihn gerne ein. Wir machen irgendeine Quizshow. Wir zeigen ihm regional 10 Wölfe. Er soll 10 seiner besten Jäger bringen, vielleicht er selbst mit. Und wenn er nicht erkennt, dann Wiedersehen. Jagdschein weg.
Wollen wir das machen?
Können wir machen, klar, können wir vorbereiten.
Schreibst du einen Brief?
Ich lade ihn ein.
Und dann, wo machen wir das? Irgendwo?
Ja, irgendwo.
In irgendeinem Gemeindesaal?
Genau, sie werden ja dann rumeiern. Sie werden ja sagen, ja, es müssen ja Wölfe sein in unserer Region, die wir kennen.
Machen
und
wir.
So weiter.
Die Fotos kriegen wir.
Aber tatsächlich, wir haben ja viele Bilder von den Wölfen. Und
es
so weiter.
Gibt auch Bewegtbilder.
Und Videobilder. Und sie sollen sagen, was ist das? Was ist das für eine Struktur? Was seht ihr da? Ja, und das ist ja so, du weißt ja selber, wenn du Wölfe beobachtet hast schon oder Leute kennst, die Wölfe regelmäßig berufsmäßig beobachten, wie viele Wölfe plötzlich dann aus dem Unterholz dann noch dazukommen. Ja. Ja? Du weißt ja manchmal gar nicht, wann Schluss ist.
Ja.
So, und da bin ich echt gespannt, welchen der Jäger da jetzt sich übers Bett hängen
will. Wollen wir denen das wirklich anbieten?
Ja.
Dass sie ihre Expertise unter Beweis stellen können?
Genau.
Weil sie haben 10 bis 15 Jahre, wie sie sagen, Erfahrung mit dem Wolf. Das hat also ein Geschmäckle, sowas zu sagen.
Es gibt hier eine krachende Front, wo eine Seite behauptet Inkompetenz, die Jäger behaupten Kompetenz. Und dann lasst die Spiele starten.
Also lieber Kai Hamann, zusammen mit 10 Jägerinnen, Jägern ihres Vertrauens, treten Sie bitte an.
Also sie sollen Wolfsjagdgeil sein.
Ja,
das sollen sie
das
sein.
Das sind ja die dann alle. Ich glaube,
Alle nicht.
Das ist jetzt gemein. Also ich muss dir zur Ehrenrettung jetzt auch mal sagen, ich kenne ganz viele Jäger, die momentan stark befremdet sind.
Ja.
Und die wirklich jetzt eine Sinnkrise fahren und die vor allen Dingen sagen, für den Fall, dass das jetzt auf mich zukommt, dass ich hier einen Wolf abschießen soll. Ich kann das und will das auch gar nicht. Das sagen echte Ehrenjäger. Und die anderen, die brüsten sich jetzt und können es gar nicht erwarten, dass es losgeht. Aber Herr Hamann, also, Sie können mit 10 Jägerinnen und Jägern Ihres Vertrauens antreten. Wir machen das wirklich sehr seriös und ohne Häme.
Mit Notar.
Und wirklich mit Notar und ohne Häme. Wir machen das wirklich, also es ist ein Battle. Das ist eine Competition, die wir jetzt machen. Ja. Sie treten an, Sie stellen unter Beweis, was Sie auf dem Kasten haben.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn Sie das schaffen, diese 10 Wölfe, die wir Ihnen präsentieren, in Bewegtbildern.
Dann sind wir still.
Dann sind wir still. Dann sage ich
an dieser Front, wir werden weiter für die Wölfe da sein.
Aber ich werde nie wieder was gegen Kai Hamann sagen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jäger...
Ist doch egal. Ich bin sicher, dass er es hinkriegt. Okay?
Ich bin sicher, dass er es nicht
also,
hinkriegt.
Gut. Und dann gibt es noch ein schönes Zitat, über das wir uns diese Woche aufgeregt haben. Und zwar kommt das von meinem Lieblingsjäger.
Ja, das ist
Helmut Dammertanke. Der Präsident des Deutschen Jagdverbandes, der das übrigens alles angerührt hat, dieses Schlamassel, in dem wir jetzt gerade stecken. Ja?
Ja.
Er hat in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wird er zitiert mit dem Satz, im Prinzip wird geschossen, bis vom Rudel nichts mehr übrig bleibt. Ja.
Also solchen Typen, muss man sagen, würde ich tatsächlich das Recht aberkennen.
Wie kann man sowas sagen?
Psychisch auffällig. Also wirklich. Und die Frage ist, ob solche Leute Waffen führen dürfen.
Ich kriege Angst.
Ja, ja. So ist es, ja. Wenn dir so ein Typ im Dunkeln ja. begegnet, dann musst du mit dem Schlimmsten rechnen.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist,
und ja. Von daher, das ist ein Zitat, das ist ja wirklich durch alle Medien ja. jetzt gegangen. Auch das finden Jäger maximal scheiße. Ganz
ja, aber
viele.
Das ist hier Anführer.
Das ist der
jeder
Anführer.
Organisierte so. Jäger ja. steht unter der Fuchtel und unter dem wirklich gesellschaftspolitischen Großschaden, den Typen wie Daman Tamka anrichten.
Richtig. Ja? Und wer das mitträgt und nicht die Stimme erhebt, ist Teil genau. des Problems.
Genau, ja? Und Teil der Bewegung.
Und Teil der Bewegung.
Tatsächlich muss man diese Jagd auf Wölfe, also wenn sie so flächendeckend geplant wird, als völlig grund- und nutzlos bezeichnen. Mhm. Ja.
Also ist ja auch noch tierschutzwidrig. So. Und dann sind wir aber gleich, und da sind die Jäger dann aber selber schuld, oder mhm. die Verbände, dann machen wir die Tür auf für viele andere Arten auch. Da geht es ja nicht nur um den Wolf. Ja. Anderslos
gejagt werden Schütze, geht ja, genau, es geht
werden
ja darum.
Marder, werden, keine Ahnung, Kormorane.
Im Prinzip wollen sie freie gejagt. Hand haben, genau. aber die Öffentlichkeit wird sich dagegen wehren.
Nein, die Öffentlichkeit muss es aber erstmal erfahren.
Erfahren, und dann wird sie sich dagegen wehren. Und dann gilt irgendwann tatsächlich so eine alte Regel, und da wollen die meisten Jäger garantiert nicht dabei sein. Bestrafe einen, erziehe 100. So.
Was ist das?
Bestrafe einen, erziehe 100.
Ach so, genau.
Ein Jäger, der so ist, den ziehen wir uns dann einfach mal raus und kümmern uns mal wirklich juristisch um ihn. Und dann
naja, es ist ja, gibt ja den Plan, der erste Jäger, der jetzt offiziell einen Wolf schießen wird, der wird von uns verklagt.
Genau.
Und dann gucken wir mal. Genau. Ne? Weil wir können ja gegen das Gesetz nicht klagen. Das ist ein Bundesgesetz, das Bundesjagdgesetz, da können Verbände nicht
klagen. Aber dann gucken wir, wer noch Lust hat,
genau.
weiter diesen Mist zu machen.
Und dann wird man das mal durch alle Instanzen prügeln. Ja,
auf jeden
Fall. Es gibt ja auch auf Seiten der Wolfsschützer, gibt es ja sehr, sehr kluge und sehr erfolgreiche Juristinnen, Juristen, Anwälte. Und die beschäftigen sich schon längst damit und bereiten das alles vor. Das heißt, der erste Wolf, der hier fällt, und wir werden es ja mitbekommen, es wird ja auch eine Flut an UIG-Anfragen geben. Wir haben ja, sammeln jetzt gerade Leute, übrigens, wer noch Lust hat.
Also wir wollen ja keine UIG-Anfragen mehr beantworten demnächst.
Nee, wir müssen sie. Und wir werden auf jeden Fall, wir suchen noch Leute, wir sind schon ganz gut bestückt mit Leuten, aber wir brauchen natürlich flächendeckend in ganz Deutschland Menschen, die für ihre Region diese UIG-Anfragen stellen. Wir liefern die Vorlagen, meldet euch bei uns. Ne? Und es sind schon einige am Laufen, ich habe auch ganz viele am Laufen. Und, aber das geht leider nicht anders. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde meine Zeit auch lieber mit anderen Dingen verbringen.
Ja, man muss den Wolf auch so ein bisschen als Symboltier betrachten. Was sie jetzt mit der Hatz auf den Wolf anrichten, das machen sie ja mit allen anderen gesellschaftlichen Teilnehmern letzten Endes genauso. Und also wie gesagt, die Tiere stehen im Grundgesetz. Also ja, also werden nicht anders betrachtet als andere Lebewesen. Ja. Und also bitteschön, werden sie auch genauso verteidigt.
Richtig. Wir sollten uns auch noch mal ganz kurz darüber unterhalten, wie diese Diskussion ja mal entstanden ist oder was so quasi der große Auslöser ist. Und das heißt ja immer, der Wolf reißt so viele Weidetiere. Ja. Ne? Und das ist ja quasi, das steht ja über allem. Ne? Also die Weidehaltung in Deutschland ist in Gefahr, immer mehr SchäferInnen geben auf. Da müssen wir noch mal ganz klar zu sagen, auf dem Speiseplan des Wolfs machen Nutztiere einen Anteil von, schätz mal.
Ich weiß es.
Okay, unter 1% aus.
Ja.
Unter 1% der Tiere, die Wölfe verspeisen, sind Haustiere, sind Weidetiere. Ja? Der überwiegende Teil der Beute sind wilde Huftiere.
Genau. Und das muss man einfach sagen, das ist natürlich eine historische wachsende Angst. Also früher war das sicher auch anders. Und auch Wölfe in Kriegen haben auch mal Menschen gefressen. Und so. All das ist ja bekannt und auch dokumentiert. Aber wir sind ja heute in der Lage, einfach mit Strom, mit irgendwelchen intelligenten Techniken, mit Hunden, die bei den Wölfen leben, die Wölfe trotz Abwesenheit, also weitgehender Abwesenheit permanenter Schäfer vor Ort, zu schützen. Mhm. Ja, also insofern ist das gar nicht. Wölfe sind Opportunisten wie alle Hunde. Mhm. Ja, und die gehen eben nach der Möglichkeit. Und das Schlimme ist natürlich, wenn sie was gelernt haben, dann sind sie auch Opportunisten und machen davon reichlich Gebrauch und entwickeln es weiter. Aber wenn man es erstmal nicht dazu kommen lässt, dann ist das schon alles gut beherrschbar.
Mhm.
Und wie gesagt, Nutztiere sind nicht auf dem Speisezettel der Wölfe. Deswegen ist dieses ganze Theater auch so
unter 1%.
Ja, völlig konstruiert. Ja. Am Ende kommen wir doch noch zur Konkurrenz Jäger-Wolf.
Genau.
So, weil der Wolf hält natürlich das Wild, also seine eigentliche Beute, in Bewegung. Und das macht den Jägern das Leben so unkomfortabel. Sie können sich nicht mehr einfach auf einen Hochstand setzen und ihre fast nach Uhr kommenden Rehe abschießen, wie sie Lust haben.
Ja, dann
Rehe sind in Bewegung, ja. Das Wild ist in Bewegung. Dieses alte Sprichwort ist ja hinlänglich bekannt, da wo der Wolf ist, wächst der Wald, ja. Und so weiter. Warum ist das wohl so? Ne? Ja. Also der ökologische Nutzen, ja, allein wenn man die deutsche Versicherungswirtschaft fragen würde, wie das denn mit dem Verkehr ist und ja. mit Verkehrsunfällen und solche Sachen. Ja? Ja. Also der Wolf hat nur, nicht nur für die Natur, sondern auch für Menschen so viele positive Nutzeffekte, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und wenn man die nicht verstanden hat, würde ich mich doch tunlichst hüten, zur Jagd auf Wölfe zu blasen.
Mhm. Ja? Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Es ist ja, gilt ja auch bewiesen, dass da, wo Wölfe sind, gibt es weniger Wildunfälle.
Das meine ich ja, mit dem Verkehr, mit der Versicherung.
Genau.
Vielleicht besorgen wir uns mal einen Versicherungs-
Und wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, wo wir alle Territorien besetzt haben. Stell dir mal vor, wir hätten das geschafft. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Da bin ich ziemlich sicher. Das stagniert ja jetzt schon. Aber
in Brandenburg haben wir es ja geschafft.
Es gibt Gebiete natürlich, da ist es schon so. Da kommen die ja auch innerartlich schon miteinander ins Gehege. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass die sich auch auf diese Weise dann hinterher begrenzen.
Und ich fand es ja auch deswegen so schlimm, dass ausgerechnet Berlin als Stadtstaat ohne jeden Wolf und Bayern mit, weiß nicht, 5 Rudel oder wie viel haben die da, dass die Hand heben und sagen, hier, günstiger Haltungszustand, lasst sie uns abschießen.
Also ja. Hessen ist noch schlimmer.
Ja, also Länder ohne Wölfe haben in dieser sogenannten Demokratie eine Macht, die ihnen wirklich nicht zusteht an dieser Stelle. Ja? Ja. Das ist krank. Ja, es wird insgesamt zur Militanz der Gesamtsituation beitragen.
Und was hilft das dann?
Die Leute,
was ändert das?
Ja, die Tierschützer werden sich gegen die Jäger zur Wehr setzen. Das wirst du erleben. Das ist einfach, dann ist es eben wirklich so eine Art Tierschutzterrorismus, der dann wächst.
Davon habe ich Angst, das will ich auch nicht.
Ja, nee, das will niemand. Aber die Jäger haben es mit verursacht und ihre politische Lobby. Ja. Mhm. Das wird so kommen. Weil das lassen sich die Leute nicht gefallen. Zumal die Jagd ja sowieso immer so etwas für die Reichen ist, ne? So, also, oder die mit ein bisschen mehr Geld. So.
Ein feudales Hobby.
Also, wenn man die Sozialneidschiene einfach bedienen bei der Kritik an der Jagd, glaube ich, dann kriegen wir plötzlich ganz neue Follower. Mhm.
Ja, mir würde es reichen eigentlich, wir würden das redlich und ehrlich schaffen mit guten Argumenten.
Ja, wir versuchen es ja.
Aber mit guten Argumenten sind wir jetzt ja nicht weit gekommen. Du siehst ja, wo wir heute stehen hier. Vor einem Jahr bin ich ja noch da fest von ausgegangen, dass das nicht so weit kommt. Ne? Und jetzt ist es. Jetzt stehen wir da und sagen, okay.
Ja, es laufen noch ein paar Prozesse, aber da merkst du dann irgendwann auch die Grenzen des Rechtsstaats. Ne? Also ich erwarte mir von den laufenden Prozessen auch keine großen Wunder. Tatsächlich wird es dann irgendwann so eine etwas als unsachlich empfundene Ansprache, persönliche Ansprache einzelner, sehr engagierter, bösartiger Jäger gehen. Mhm. Ja? Mehr will ich dazu nicht sagen. Mhm. Ja.
Wollen wir mal zu deinen Schafen gehen?
Ja. Also, schaffst du denn?
Ist Strom drauf?
Ja.
Okay, danke schön. Das Netz runter und dann traue ich mich auch rüber. Die liegen alle im Schatten jetzt, ne? Obwohl es noch so kühl ist.
Da schlafen 2 Schaflämmer.
Und das ist die Mutter von der?
Das ist die Mutter, ja. Ja, es wird jetzt warm am Wochenende. 26 Grad haben die eigentlich. Mhm. Also, und völlig. Das ist ja die Mutter. Ne? Die kennst du übrigens schon.
Die waren einen Tag
alt, als du letztes Mal hier warst.
Genau, ist das eine, was ich da zur Mutter gebracht habe? Was
genau, da wo du sagst, das gehört gar nicht dazu. Und genau. Ich muss mal in die Höhle reingucken, ob da 2 Ziegen drin sind. Die haben sich auch Kinder gebaut.
Hier ist so eine Höhle aus Baumstämmen. Das ist so, was Landkinder so machen. Ne?
So Kinderbude.
Hast du das früher auch gemacht als Kind?
Natürlich.
Wir haben das auch gemacht.
Wir haben immer Material geklaut, Bretter und Nägel. Und sind umgezogen. Nee, jetzt ist hier keiner. Nee.
Aber da sind die manchmal drin?
Ja, die sind so kleine Ziegen, die gerade erst geboren waren. Hm?
Aber das ist ja gut, dann sind die sicher.
Ja, bei Ziegen ist ja immer so, die verstecken sich ja immer so ein bisschen abseits der Mutter. Also manchmal denkt man, die sind gar nicht mehr da, aber dann liegen sie irgendwie platt und die Mutter lässt sie auch in Ruhe.
Warum? Ist das nicht,
ja, die sind nicht
ist
so
nicht gefährlich?
Mit, die gehen nicht so mit wie die Schafe.
Okay. Ja. Alles voller Schafe und Ziegen ist hier, die ganze Fläche.
Ja, das ist echt schön. Aber noch mehr.
Ja, sehe ich schon. Also es ist auf jeden Fall alles momentan.
Was ich dir ja nicht zeigen will, wo ich dich gerade versuche wegzulocken, ist diese Szene da hinten, weil die ist ja so ein bisschen grenzwertig.
Warum?
Weil die doofen Ziegen über den Zaun gesprungen sind. Die bleiben natürlich hierbei, aber sind der Meinung, dass die frischen Blätter da irgendwie leckerer sind, als das, was hier drin ist.
Aber die können nicht abhauen.
Theoretisch schon, aber warum sollten sie es tun?
Ja, okay.
Da ist ja der Wolf. Das ist ja, sind ja auch diese Geschichten, die von Rehen erzählt werden, dass die, oder Wildtiere, also Huftiere generell, Wildhuftiere,
ja,
dass die in die Nähe von solchen Schafgehegen gehen, weil sie da so passiv mitgeschützt werden, wenn da Hunde drin sind.
Ach, das ist ja krass, okay.
Weil der Wolf da nicht hinkommt.
Da ist der Zaun und dahinter ist eine große Ebene. Das ist ja im Prinzip eine riesige, genau, das ist eine riesig gute Möglichkeit für Wölfe, sich hier, ne, zu nähern irgendwie. Ne?
Tja.
Wer weiß, wie oft das der Fall ist.
Ja, im Winter haben wir hier schon auch Schnee, Schneespuren gehabt.
Also wie waren der Winter?
Die kommen so an den Zaun, na, kalt.
Aber wo waren die Schafe und Ziegen im Winter?
Na, wir stehen immer, also hier standen wir jetzt nicht, aber auf so ähnlichen Flächen, so einigermaßen dicht bei unserem Betrieb, weil wir die ja täglich auch mit Wasser versorgen müssen und solche Sachen.
Aber wir waren ja im Januar, Februar waren wir ja komplett zugefroren.
Genau,
und
das ist dann schon
mühselig. Was machen die Hunde dann? Können die das ab?
Die Hunde können es besser ab. Die Hunde mögen keine Wärme.
Aha.
Mit Kälte haben die überhaupt kein Problem.
Aber ich habe oft an euch gedacht, als das so kalt war. Ich habe gesagt, wie macht ihr das? Wie haltet ihr das aus? Und das ist
ja, wir versuchen die Geburten der Lämmer natürlich so einzutakten, dass sie dann erst im März kommen. Was auch ganz gut geklappt hat. Also mit den ersten Sonnenstrahlen gab es dann wirklich so eine kleine Welle von Geburten.
Mhm.
Also da haben die sich instinktiv auch synchronisiert, glaube ich. Weil die ja nicht alle an einem Tag gedeckt worden sein können, die Schafe.
Mhm.
Trotzdem kamen viele Lämmer gleichzeitig zur Welt. Und also die mögen das schon, wenn das warm ist. Ne, ein bisschen. Aber die Hunde mögen es eben tatsächlich eher, wenn es so ist wie, guck mal, die liegen auch genau an der Schattenkante.
Ja,
so.
Der Hund liegt ja jetzt hier also wirklich wie so ein, ja, wie mein Hund abends vom Fernseher auf dem platten Boden und völlig entspannt.
Im Prinzip wie.
Ist der entspannt, weil du hier bist? So,
ja, ja, sie wissen schon, dass wir, also wir nehmen uns wahr, sie beobachten uns auch und wissen, dass sie jetzt eigentlich nichts tun müssen.
Hm.
Weil hier ist alles gut jetzt, solange wir hier sind.
Hm. Ja.
Wenn wir verschwunden sind, dann sind sie wieder aufmerksamer.
Hm.
Aber du musst nicht denken, dass der dich nicht sieht. Also,
ja.
Ein Auge wandert immer mit.
Ich sehe das.
Ja.
Also der liegt da und man denkt, er schläft. Und in Wirklichkeit ist das eine Auge auf und verfolgt uns. Das ist doch gut. Das gibt mir ja gerade ein gutes Gefühl.
Ja.
Weil stell mir vor, die würden hier so schlafen wie unsere Haushunde, die so mit Träumen noch und völlig weg sind. Ne? Ich glaube, die schlafen immer nur so halb. Ne?
Nee, die sind schon, also das ist schon so ein permanenter Stress, weil sie natürlich auf jedes Geräusch und so weiter müssen. Sie
aber dafür sind die ja gemacht. Das können die ab, oder?
Das ist halt ihr Job.
Ja.
Und wenn viel Reiz ist, also sagen wir mal so eine Wildschweinherde nachts oder so, die sie auch dann schlecht sehen, die hören sie und nehmen sie wahr, das ist dann auch wirklich anstrengende Arbeit.
Mhm.
Also sind sie am Tag danach auch wirklich platt und entspannen sich. So, und später, wenn dein Mikro aus ist, muss ich diese Ziegen wieder reinbefördern.
Ja, darf ich dir helfen?
Du darfst mir helfen.
Okay,
ja.
Dann würde ich
sagen, dass ich die Sache jetzt hier ausgequatscht habe, wird die ja auch gesendet.
Ja, die wird gesendet.
So. Und dann kann man sagen, ja, der lässt ja seine Ziegen raus.
Ach, das kommt doch in den besten Familien vor.
Genau.
Also es wäre doch schlimm, wenn man da nicht offen mit umgehen würde. Also,
sind die 14-Jährige, die rauchen.
Dann ist, genau, die müssen wir jetzt wieder zurückbefördern. Ich helfe dir. Und damit sind wir dann, glaube ich, mit dieser Folge zu Ende, lieber Matthias. Vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte, diese Stunde mit dir verbringen durfte, dass wir hier auch einen Vorfall hatten mit Spaziergängern.
Also du siehst ja aber trotzdem auch, dass hier eigentlich hier draußen vor Ort eigentlich wirklich nichts passiert.
Nichts.
Es ändert sich nichts, alles sehr statisch, gleichbleibend.
Und ich wünsche dir, dass es so bleibt. Wir werden natürlich weitermachen, auch zusammen. Wir planen auch ein paar Dinge und wir werden uns mit Kai Hammann treffen in irgendeiner Dorfspelunke und eine Quizshow machen. In der Kegelbahn
irgendwo
in der Nähe. Und dann machen wir das, und das meine ich jetzt ernst, und das ist auch nicht dazu gedacht, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, um uns da in irgendeiner Weise lustig zu machen oder so. Es ist eine ernsthafte und echte Competition. Und Herr Hammann, wenn Sie ein echter Jägersmann sind, dann schlagen Sie ein. Matthias, danke.
Alles klar.
Wir machen jetzt weiter. Ciao, ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.